liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen bei einer neuen Folge der Freiwillige Filmkontrolle FFK, dem Podcast von Rolling Stone, mit Sasan Yasseri und Arne Wielander.
Hallo.
Wie immer gilt, vergiss nicht, ne, ich wiederhole mich gerne, uns zu abonnieren auf den gängigen Plattformen iTunes, Deezer und Spotify oder hört euch die aktuelle Folge an auf dem Artikelplayer am oberen Bildrand jeder Seite auf rollingstone.de. Heute widmen wir uns einem ganz besonderen Filmjahrgang, dem Filmjahrgang 1985, der jetzt sein 35. Jubiläum feiert. Arne Wielander und ich hatten uns letztens im Büro über besondere Filmjahre unterhalten. Wir sind uns ziemlich schnell darüber einig geworden, dass dieses Jahr nicht nur, weil es ein Jubiläum feiert, sehr besonders ist im Kino, sondern es generell einfach auch ein sehr großer Jahrgang der 80er Jahre gewesen ist. Das Interessante ist, für mich hat dieses Jahr auch eine besondere Bedeutung. Ich war da 9 und wurde 10. Und habe damals schon festgestellt, dass es in Hollywood so eine Art Umschwung an Themen gegeben hat, nämlich dass das Fantasy-Kino, das fantastische Kino, ab diesem Jahr leider immer schwächer wurde. Es lag daran, dass es mehrere Flops gegeben hat im Kino, wie Ridley Scotts Legende, über den wir gleich sprechen wollen, als auch anderen Filmen, der dazu geführt hat, dass man dem Fantasy-Genre oder dem Sword and Sorcery-Genre immer weniger zugetraut hat. Ich muss irgendwie... Mein persönlicher Bezug besteht darin, ich war früher, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Arne, großer Fan der Cinema-Filmjahrbücher, also der Filmzeitschrift, die immer diesen dicken Wälzer waren, wo die neuen Filme angekündigt waren. Und ich erinnere mich oder glaube zu wissen, dass im Jahr 1982 noch in einem großen Fantasy-Jahr mit E.T. in diesem Wimmelbild aufgemacht wurde. 83, Rückkehr der Jedi-Ritter. 84, Indiana Jones und der Tempel des Todes. Und ich glaube, ab 85 war das schon, da sah man dann nicht mehr so einen Fantasy-Film, sondern, glaube ich, Schimanski in seiner Gammeljacke. Und ab 86 sah man dann schon irgendwie, warum auch immer, Chuck Norris mit zwei Uzis, Missing in Action 2 oder sowas. Und ja, da habe ich als Kind schon gespürt, irgendwas ging da irgendwie verloren, es wurden andere Akzente gesetzt.
Das war der Wechsel der Zeiten. Ich habe 1985 das Cinema-Jahrbuch, Filmjahrbuch nicht mehr gelesen, aber ich habe es noch bis 1983 oder 84, glaube ich, gelesen, angefangen. Beim Jahr 1980, bin etwas älter und kann mich noch daran erinnern, dass ich mir das Jahrbuch für 1982 zu Weihnachten gewünscht habe, vom Großvater. Das war also Ende 81 und es war das Aufregendste, einerseits Rückblicke, das war wenig, Thema war, oder das eigentliche Sujet, die Filme des nächsten Jahres. Und da wurden auch überraschend viele schon angekündigt, manche in nur kleinen Zusammenfassungen und natürlich schon die Fotos, die Vorlagen. Es mussten Fotos vorliegen, also vor allem der Filme natürlich des ersten Halbjahres oder der ersten Monate des Jahres, damit überhaupt darüber berichtet werden.
Viel längere Vorläufe als jetzt auch, ne? Heute lässt man sich
es kommt
mehr Zeit,
ja, es kommt
einen Monat vorher.
Ist heute kaum noch vorstellbar, dass man, der Redaktionsschluss lag ja noch vor Ende des Jahres, wahrscheinlich im Spätherbst, dass man also ein halbes Jahr vorher, sei es über große Filme, sei es über kleinere, schon berichten konnte, das Material gab, dass man wenigstens Zusammenfassung kleine Ankündigungen schreiben konnte. Das wäre heute nicht mehr denkbar. Natürlich sieht man heute, dass die allermeisten Filme noch nicht gesehen worden waren. Ich erinnere mich an Blade Runner. Da gab es Fotos, auch eindrucksvolle Fotos schon. Aber über den Film an sich konnte wenig mehr geschrieben werden, als dass Harrison Ford Hauptrolle spielt.
Das musste Willi Loderhose sich was überlegen.
Ja, ja, genau. Aber so, das war alles schön gemacht im ja, Rahmen des Möglichen und auch mit der Kenntnis natürlich, welche Regisseure Filme gedreht haben und was ungefähr zu erwarten war. So, also eigentlich etwas, das insofern aufregend war, als man überhaupt nicht wusste, was einen erwartete. Nun wusste man, was einen erwartete. Und Ereignisse wie Conan, wie E.T., wie die großen Abenteuerfilme, Komödien jener Zeit, übrigens auch deutsche Filme, unvergessen, Desiree Nosbusch, zu der Zeit der Fan, war der Schocker-Film, der auf Monate hinaus schon angekündigt worden.
Ja.
Nicht nur bei Cinema. Da wir von deutschen Filmen sprechen, 1985 war auch ein Jahr, ich glaube, des Otto-Films, des ersten Otto-Films.
Zahn um Zahn natürlich, Chemie hat
genau, der erste Schimanski-Kinofilm.
Der Bulle und das Mädchen.
Der Bulle und das Mädchen mit Jürgen Prochnow. Mhm. Ein Film, der sehr zwiespältig aufgenommen wurde. Einerseits Prochnow, der Schauspieler aus Das Boot, auch ein groß angekündigter deutscher Film, aber dann doch kein richtiger Publikumserfolg. Anders als Otto, anders als der Schimanski-Film Zahn um Zahn.
Hatte so einen Titel wie so ein Fauser-Roman, Der Bulle und das Mädchen.
Ja, und auch romantisch. Ja, ja, und, ja, und auch ein französischer Film mit Michel Piccoli und Romy Schneider. Also da Bulle und das Kätzchen oder dergleichen.
Ja.
Also daran angelehnt.
Nun ist mir klar geworden, als ich nochmal über Legende nachgedacht habe, den Film, er wird ja verantwortlich gemacht für den Abschwung des Fantasy und Sword and Sorcery Genres, der war ja auch sehr teuer. Ich habe da mal so ein bisschen recherchiert, also das Drehbuch stammt von einem William Yorksberg, den ich nicht kannte, der aber tatsächlich sein Skript selber, normalerweise müssen das dann ja andere machen oder andere setzen sich dann ran und Spin Doctors und so weiter, aber er selber hat sein Skript 14 Mal umschreiben müssen. Es gibt so ein Bonbon, so eine Anekdote, dass er seinen Freund, den Schriftsteller Richard Brautigan, gefragt hat, ja, was mache ich denn jetzt? Kriege ich die Geschichte von Legende denn gebacken? Und da meinte Brautigan zu ihm, das ist ganz einfach, you leave all the writing out. Also er hat ihm sozusagen aufgezeigt, dass er in dieser Geschichte mit Legende, die ihm eigentlich eine sehr einfache Geschichte erzählt hat von Ridley Scott, viel zu viel falsch gemacht hat. Das ist eine sehr einfache, im Grunde genommen gut und böse Geschichte von so einer Art Park Ranger, gespielt von Tom Cruise, seine erste wirklich groß bedeutende Rolle, der eine Prinzessin aus den Händen eines Darkness genannten Teufels, gespielt von Tim Curry, befreien muss, die wiederum beide sich um Einhörner kümmern müssen, die überleben müssen, zwei Einhörner, damit die Welt nicht untergeht. Das ist im Grunde genommen eine sehr schematische, gut und böse Geschichte, übernommen von Ridley Scott, der damals auch sowas gewesen ist, wie so ein Go-To-Guy, der mit Blade Runner zwar kein Kinovolk gemacht hat, der aber mit diesem Film und mit Alien auch so ein bisschen sowas wie so ein retro-futuristischer Ästhet geworden ist, den man halt engagieren kann, wenn man gut aussehende Filme macht. Dieser Film kostete irgendwie 30 Millionen Dollar, das war damals sehr viel Geld, und hat irgendwie nur 20 Millionen eingespielt. Lustigerweise, also der Produzent des Films, Arnon Milchen, hatte noch gesagt, wir hatten Einhörner und Schnee in diesem Film, das hätte ein Hit werden müssen. Wurde es allerdings nicht. Die Pointe des Films ist, dass der Bruder von Ridley Scott, Tony Scott, ein halbes Jahr später mit Top Gun den erfolgreichsten Film des Jahres gemacht hat, auch wieder besetzt mit Tom Cruise. Der jüngere Bruder hat sozusagen den Älteren gezeigt, wo es lang geht, und dieser Film hat Legende aus dem Multiplex gekickt.
Mhm. Nun ist es so, dass Ridley Scott ja immer schon eine enge Verbindung zu Einhörnern hatte. In Blade Runner spielt das Einhorn eine wesentliche Rolle. Es gibt die Szenen, da ein galoppierendes Einhorn in der Natur gezeigt wird, also eine Art Traumsequenz, eine entweder Halluzination und jedenfalls symbolisch aufgeladen. Später sieht man, wie Edward James Olmos als Detektiv eine kleine Figur eines Einhorns aus Staniolpapier, aus goldenem oder silbernem Staniol aufhebt, was dann am Ende sogar die entscheidende Pointe des Films ist.
Die aber noch deutlicher nur wird im Director's Cut.
Ja.
Weil man da ja diese Traumsequenz von Deckard, gespielt von Harrison Ford, sieht und man weiß, dass er selber auch ein Einhorn im Kopf hat. Und diese Traumsequenz findet ja statt, bevor Edward James Olmos dieses Papier Einhorn hinstellt, sodass man dann erst erfährt, dass Olmos genau weiß, was im Kopf von Deckard abgeht, weil er weiß, dass er ein Replikant ist.
Und das eine ist nur verständlich durch das andere. Also die spätere Szene, das Staniol Einhorn wird nur durch die Traumsequenz verständlich und Deckards dunkle Ahnung, dass er selbst ein Replikant sein könnte und Olmos Gewissheit, dass es sich bei Deckard um einen Replikanten handelt. Das wird tatsächlich erst aufgelöst durch den Director's Cut und das ist eine Schwäche des Films, dass in der vorher geschnittenen Kinofassung es nicht enthalten ist. Es gibt auch einen großen Diskurs in dem großen Buch über die Produktion von Blade Runner, da das alles genau nachgezeichnet ist, wie Scott es sich vorgestellt hat und wie es in unterschiedlichen Drehbuchfassungen angelegt war. Auch etwas, das offenbar eine Obsession von Scott ist und das dem Drehbuchautor auch nicht vollkommen einleuchtete, der das sicherlich nicht gemacht hätte, wär das nicht ein genuin von Scott herbeigesehntes Element gewesen.
Ich habe mich bei Legende nur gefragt, das ist ein so gut aussehender Film. Also Ridley Scott hat nichts falsch gemacht. Er hat drei sehr gut aussehende Filme in Folge gemacht. Nach Alien in Blade Runner und danach Legende. Aber er musste ihn halt stark umschneiden. Ich glaube, die Originalfassung, die keiner kennt, geht um die 150 Minuten. Mittlerweile ist ein Director's Cut von 120 Minuten veröffentlicht worden. Und ins Kino kam dann letztendlich eine Version, die gerade mal etwas über 90 ist. in der die eigentliche Attraktion des Films, der von Tim Curry gespielte Teufel, Maske ist vom großen Rob Bottin gemacht, der vorher das Ding von Carpenter und The Howling von Joe Dante betreut hatte. Gerade mal in den letzten 20 Minuten oder so zu sehen, ist, also es ist ein sehr großes Schnittopfer gewesen, dieser Film. Andere Rollen wie David Bannon, der Blechtrommler, als kleiner Kobold, wird doch eher unfreiwillig komisch eingesetzt. Ich weiß nicht, Ridley Scott hat also danach damit eine Bauchlandung hinlegen müssen und hat sich danach erstmal dem realistischen Film zugewandt. Es gab dann mit Tom Berenger, der Mann im Hintergrund, über so einen New Yorker Cop, der so eine Zeugin beschützen soll, Zeugin eines Mordes und sich dann in sie verliebt. Glaubst du, dass es ein Dolchstoß gewesen ist, dieser Film für das Fantasy-Genre? Wo siehst du da die Schwächen des Films oder wo glaubst du, welche Auswirkungen das gehabt haben könnte, auf Produktionsfirmen zu sagen, wir stecken erstmal weniger Geld rein?
Na, ich glaube, dass der Film zu verträumt war und schwer fassbar. Ich erinnere mich daran, dass ich damals gar nicht verstanden habe, weshalb Ridley Scott so einen Film dreht, wovon der Film eigentlich handelt, warum überhaupt ein Märchen, mir schien das ein Film für Kinder zu sein. Tom Cruise war noch nicht berühmt, Tim Curry war nie richtig berühmt, es fehlte also an Zugkraft. Und verglichen mit den klar umrissenen, plakativen Filmen jener Zeit, war das ein ganz merkwürdiges Konstrukt. Ich glaube, es gab ja vorher den Film Das letzte Einhorn, richtig?
1982.
Drei Jahre vorher. So, also Das Einhorn war, glaube ich, auch ein mäßig erfolgreicher Film, Kinder- und Jugendfilm. Und Legende wurde als solcher verstanden. Ich glaube nicht, dass viele Erwachsene den Film sehen wollen.
Es stimmt. Tom Cruise zum Beispiel bewegt sich in diesem Film am liebsten in der Hocke, wie Mowgli aus dem Dschungelbuch. Also er geht in die Hocke und springt dann auch so ein bisschen rum. Ich glaube auch, dass man sich nicht darüber im Klaren gewesen ist, wie und ob man ihn als Helden inszenieren soll oder nicht.
Ja, übrigens gab es dann später ja den Tarzan-Film
Greystoke.
Ja, die Variante oder die wahre Tarzan-Geschichte. Ein sehr aufsehenerregender und ich glaube auch damals erfolgreicher Film. Etwas umstritten, wurde nicht als Meisterwerk gefeiert.
Aber der Titel war ja schon sehr komisch. Greystoke. Ne? Ja, also, Greystoke, man hätte ihn anders benennen müssen. Also keiner wusste, was denn, das ist ein Biopic. Oder ein Biopic gibt es ja nicht, weil es eine fiktive Figur ist von Kipling. Aber nee, ist gar nicht von Kipling. Wer hat den Tarzan gemacht? Dschungelbuch ist von Kipling.
Ja, ich glaube.
Johnny Weissmüller hat selber erfunden.
Ja, nein. Es gab schon, ich glaube, Burroughs.
Ah, okay, alles klar.
Ein Autor, Burroughs, der vorwiegend Groschenromane geschrieben hat.
Okay, dann würde ich sagen, schwenken wir mal zum nächsten Film weiter. Arne Villander und ich, wir haben uns jeweils Favoriten des Jahres rausgesucht. Einige werden wir vielleicht nur streifen können, andere werden wir dafür umso bedeutsamer behandeln. Den nächsten Beitrag, ausgesucht von Arne Villander, stelle ich mit einer kurzen, wunderschönen Melodie vor. Das war John Barry mit der Musik zu Out of Africa, Jenseits von Afrika von Sidney Pollack. Mir sind ja vor allen Dingen zwei Szenen in Erinnerung geblieben. Und zwar einmal diese fast schon fallisch anmutende Szene, als Robert Redford, glaube ich, mit Meryl Streep zu den Klängen dieser Musik in dieser Maschine über die Savannen Afrikas fliegt. Und natürlich die legendäre Havasch-Szene. Ich weiß gar nicht, also Brandauer war da nicht dran beteiligt, es ging auch wieder um Redford und Meryl Streep, wie sie sich mit dieser Kanne Wasser in Afrika die Haare waschen. Das sollte jetzt nicht abwertend gemeint sein, das sind halt die Szenen, die so wie bei der mit dem Wolf-Tanz, wenn es um den Wolf geht, die am ehesten in Erinnerung bleiben. Aber du hast dich ja noch viel intensiver mit dem Film beschäftigt.
Ja, es ist aber so, denn da du jetzt zwei Szenen erwähnt hast, ich dachte sofort an diese beiden. Also zu der Musik natürlich, der sehr lange Flug über die afrikanische Landschaft, über die Natur, Wasserfälle, ich glaube eine Flamingo-Population, die dann auseinanderstiebt, eine wunderbare Naturaufnahme, wie man sie sogar bei Chimek nicht gesehen hat. Second Unit hat wahrscheinlich daran gearbeitet. Das ist eine Sequenz von mindestens 5 Minuten im Film. Streep und Redford fliegen in einem Doppeldecker über die Naturschönheit. Und natürlich sieht man in den wenigen Aufnahmen, die die beiden im Cockpit dieses Doppeldeckers, ist ungefähr zur Zeit des Zweiten Weltkriegs oder unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg, sieht man, dass das Studioaufnahmen sind vor der Bluescreen, während die Flugaufnahmen natürlich glaubhaft sind. Und man sieht auch einen Doppeldecker fliegen, den freilich, in dem saßen dann freilich nicht Meryl Streep und Robert Redford. Aber so, das ist gegen Ende des Films fast schon das Ende. Also die Besiegelung der Liebe der beiden. Man muss sagen, Tanja Blixen oder die Erzählerin dieser Geschichte, ich hatte eine Farm in Afrika, hat in Dänemark einen Baron geheiratet, Geld geheiratet hat. Er brauchte Geld, sie wollte gerne den Titel, es war ein Arrangement, sie liebte eigentlich den Bruder. Und dieser Hallodri, der dann mit ihr nach Afrika geht, ist Klaus-Maria Brandauer. Brillant gespielt, vielleicht sein größter Auftritt.
Das war seine kurze Zeit in Hollywood auch, ne? Ja. Nach Never Say Never Again als Bond-Bösewicht. Genau. Hatte in den 80ern schon so einen kleinen Lauf.
Fast schon wieder das Ende, hat dann in Deutschland noch große Filme gedreht, hat aber nur noch Nebenrollen und davon auch nur wenige in Hollywood gespielt. Wohl auch, ich weiß es nicht genau, weil seine Frau krank war. Und er wollte gern, glaube ich, die Weltkarriere, große Rollen spielen. Es ist ihm auch gelungen, es wäre ihm wahrscheinlich auch weiterhin gelungen für eine Weile, wie Armin Müller-Stahl dann später, der etwas kleinere Rollen gespielt hat.
Das ist irgendwie eine interessante Konstellation, dass man den Gutsherrenbesitzer, den Farmbesitzer immer als so eine Art europäische Figur hat, die vor allen Dingen nur die Arbeit im Sinn hat, während die Frau sich dann in den Abenteurer verliebt. Das hat mich so ein bisschen an das Piano erinnert von James Campion, wo ja auch Sam Neill diesen Besitzer oder diesen Einwanderer spielt, während sich dann Holly Hunter verliebt in Harvey Keitel, den Bauern.
Ist immer der Abenteurer, der Unzuverlässige, der eigentlich auch Abwesende. Das ist Robert Redford, aber Brandauer, der Baron, ist alles andere als eine verlässliche Figur. Also Redford ist verlässlich darin, dass er immer wieder, dass er sich nicht binden lassen will, dass er nicht heiraten will, dass er nicht sagen will, wann er weggeht. Er geht weg, er kehrt zurück, also er kündigt sich auch nicht an. So, da gibt es auch eine Szene, da die beiden beieinander sitzen, ich glaube am Strand, und er ihr sagt, dass das niemals anders sein wird.
Meinst du, dass deswegen sein Tod auch in Abwesenheit nur erzählt wird, weil er halt auch jemand ist, der nie zur Verfügung stand?
Ja, er war sowieso abwesend. Okay. Er war auch zu der Zeit abwesend, war nicht bei ihr, hat sich verabschiedet, aber sie wussten nicht, dass sie sich für immer verabschiedet.
Das fand ich als Kind unfassbar, aber wahrscheinlich auch sehr konsequent letzten Endes dann gedreht, dass man halt, weißt du, normalerweise, wenn eine wichtige Figur wie jemand wie Robert Redford, die zweite Hauptrolle im Film, stirbt, denkt man doch normalerweise in einem Film, kriegen die so eine eigene Einstellung, wenn die Maschine brennt und der in den Flammen umgeht. Aber das wurde, glaube ich, auch also im Offscreen einfach erzählt.
Das wurde vollkommen vermieden. Es wird sozusagen aus dem Off erzählt. Es kommt die Nachricht zu Meryl Streep, dass er tot ist. Und das wird ohne Pathos geschildert. Es ist so. Und dann aber am Ende natürlich das Grab in den Hügeln und der Löwe, der immer an der Stelle sitzt, wo Finchhatten
begraben ist. Wir haben ja oft über Sidney Pollack gesprochen, gerade auch, wie gut wir ihn als Schauspieler finden. Wir haben darüber gesprochen, wie er, glaube ich, den Raumpfleger oder Krankenpfleger bei den Sopranos gespielt hat. Und ich muss immer an diese Szene, an ihn denken, bei Eyes Wide Shut, wie er mit seinen stark behaarten Unterarmen, also wie so ein Gorilla, sich in diesem Billardzimmer aufstützt und Tom Cruise zur Seite nimmt und sagt, pass mal auf, Junge, natürlich war ich da bei dieser Orgie zugegen. Und was hast du dir dabei eigentlich gedacht? Das ist für mich der bedeutendsten Momente in den Kubrick-Filmen. Und weil er die Regie geführt hat bei All of Africa, deswegen kommen wir ja drauf. Aber er war ein vielseitig engagierter und kompetenter Mann.
Ja, er hat als Schauspieler begonnen, Ende der 50er Jahre, ging dann zum Live-Fernsehen, Anfang der 60er Jahre, hat Fernsehfilme inszeniert. Und Hat dann, glaube ich, mit nur Pferden gibt man den Gnadenschuss um 1967, glaube ich, den ersten Film.
Der hatte doch bestimmt einen ganz normalen amerikanischen Originaltitel, oder? Das klingt so nach so einer deutschen Titelübersetzung, die man sich nur damals hätte
aufgeschrieben. The Shoot Horses,
glaube ich. Ah, okay, ne, relativ ähnlich.
Ich weiß es nicht genau, aber The Shoot Horses ist aber ein Film, der von einem Tanzwettbewerb, von einem Tanzmarathon handelt. Und zwar also von einem Wettbewerb, wie es sie wohl in den 40er, 50er Jahren in den USA gab. Paare, die so lange tanzen mussten, bis alle anderen Paare ausgeschieden waren. Also welches das Pärchen, das am längsten tanzte, gewann einen Pokal. Und darin lag eine ungeheure Brutalität.
Lieber als Qual.
Natürlich, ein Extremsport. Und es musste die ganze Nacht getanzt werden und in den Morgen hinein. Jane Fonda spielt eine Rolle. Ich bin allerdings nicht sicher, ob es der allererste Kinofilm von Pollack war. Er hat, Burt Lancaster hat ihn gefördert. Es gibt einen Film von 68, glaube ich, 69, das Schloss in den Ardennen. Ein sehr skurriler, surrealistischer Kriegsfilm, der weniger vom Krieg handelt und vielmehr von Soldaten, die in einem Schloss in Südfrankreich, in den Ardennen natürlich, festsitzen. Und während der Krieg um sie tobt, also die Offensive der amerikanischen Truppen sich sozusagen nicht mehr teilnehmen wollen und sich auch da verschanzt haben, eine Art von Desertion. Mhm. Und ein sehr ungewöhnlicher Film, der auch nie echt gewürdigt wurde. Da half auch Lancaster nicht und hat auch Pollacks Karriere nicht befördert.
Und aus Afrika war sein letzter Hit, ne? Sein letzter Erfolg
in Hollywood. Ja, er hat dann später, also er hat mit Robert Redford einige sehr erfolgreiche Filme gedreht. Der berühmte Naturfilm Jeremiah Johnson über einen Trapper 1971 war, glaube ich, der erste. Kein sehr erfolgreicher Film, aber schon Vorgänger von dem späteren DiCaprio, vergleichbar. Ein Mann in der Natur, im Schnee, in der Wildnis ausgeliefert. Hier in Jeremiah Johnson findet Redford dann eine Frau, die dann ein Kind tragisch ums Leben kommt. Und dann haben die beiden noch 4 oder 5 Filme zusammengedreht. Der letzte war dann Havana 1990. Und da sollte das wiederholt werden, was Out of Africa war. Melodramatische Geschichte mit Lena Olin, übrigens der schwedischen Schauspielerin. Und eine Romanze in Revolutionswirren, alles so Groschenromanartig und auch klischeehaft auf Kuba in der Revolutionszeit. Und Redford ist wieder der Glücksspieler, der Mann, der nicht fassbar ist, der geschickt laviert zwischen den Mächten, die da walten. Und die Frau, die gequält wird, die gefoltert wurde, die ihren Mann verloren hat,
in der Revolution. Aber diesen Film schon komplett vergessen.
Die allermeisten haben ihn vergessen und sehr viele wollen ihn noch nicht sehen, 1990, 1991. Aber zurück zu Out of Africa. Es ist die, wie man so sagt, Sponzette schlechthin. Also war damals auch unwiderstehlich bei den Oscars. Ich glaube, Meryl Streep war zumindest nominiert, wie sie aber fast immer nominiert.
Spielen Afrikaner überhaupt irgendeine Rolle im Film?
Als Kulisse, es kommt schon vor, es kommen Schwarze vor, es kommen Schwarze als Domestiken vor, es kommen Schwarze aber auch als glaubhafte Figuren vor, also die ein Eigenleben haben, die eine Rolle spielen für Tanja Blixen, das wird das Verhältnis geschildert zu den Weißen, der Unterschied zwischen ihrer Behandlung der Schwarzen und der Behandlung durch die Engländer. Man sieht die englischen Kolonialisten, man sieht die britischen Clubs, man sieht übrigens auch einen Freund von Finch Hatton, der am Ende schon an Schwarzfieber erkrankt, aber der dann erst seinem Freund Finch Hatton eröffnet, dass er seit vielen Jahren mit einer schwarzen vorgeblichen Haushälterin oder mit einem Mädchen zusammenlebt, die ihn pflegt. Und die am Ende bei dem Begräbnis des Engländers schließlich Tanja Blixen nicht grüßt. Also sie weiß, wer die schwarze Frau ist und grüßt sie. Und die Frau schaut starr zurück und reagiert nicht darauf. Ja. Also es ist ein Film, der sicher nicht präzise die Konflikte nachzeichnet. Aber natürlich, was passiert, als der Erste Weltkrieg ausbricht. Was passiert mit Dänen? Was passiert mit den Engländern? Was bedeutet das für die Einheimischen? Auch Brandauer wird hineingezogen. Übrigens ein Glücksspieler, der wahrscheinlich auch wettet und der sich dann ganz und gar aufs Jagen verlegt oder ich glaube, es ist schon auch so auf begleitete Touren durch die Wildnis und der dann immer mit einer Büchse rumläuft. Und der hat aber sein ganzes Vermögen durchgebracht und braucht immer Geld von Meryl Streep, das sie ihm auch gibt. Und er sagt an einer Stelle, diese Zweckehe ist dann doch etwas anderes. Er sagt, ich habe dich lieber, als ich eigentlich gedacht habe. Und umgekehrt ist auch eine starke Bindung, wenn womöglich auch keine Liebe. Ein gewisser Eifersucht ist bei beiden. Und der Baron erkennt aber, dass er gegen Finch Hatton keine Chance hat. Und er sagt zu Meryl Streep, das könnte etwas werden. Er ist geschickter als ich.
Out of Africa, das Drama von Sidney Pollack, 1986 mit 7 Oscars ausgezeichnet, war ein großer kommerzieller Erfolg, als auch bei den Kritikern. Wir lenken jetzt über zu einer anderen Art Abenteuer, wie man es nennen kann, mit der Einspielung dieses James Bond Songs, den ihr sicherlich oder hoffentlich alle kennt. Es war der einzige James Bond Song, sofern ich recherchiert habe, der tatsächlich auf Platz 1 in den Charts stand, nämlich sogar in Amerika von Duran Duran, A View to a Kill. A View to a Kill war der 7. James-Bond-Film mit Roger Moore. Roger Moore, ich weiß nicht, warum er es nochmal gemacht hat. Vielleicht wollte er den Rekord von Connery, der vorher 6 James-Bond-Filme gedreht hat, brechen. Auf jeden Fall, man sieht es im Film an und Roger Moore hat es ja selber gesagt. Er kam sich in vielen Szenen so ein bisschen vor wie der Vater von Tanya Roberts, die mindestens 30 Jahre jünger war. Roger Moore selber war zu diesem Zeitpunkt schon 58. Der Film selber war ein großer Erfolg. Aber er kam bei Kritikern berechtigterweise nicht gut an. Er hat extrem viele Schwachstellen. Damit meine ich nicht den Duran Duran Song, den ich gut finde. Und im Grunde müssen wir noch mal eine eigene Themensendung machen zu James Bond Songs. Gerade weil heute auch der Billie Eilish Song, der wie ich finde nicht so gelungene Billie Eilish Song zum James Bond Film No Time to Die herausgekommen ist, der auch wieder nur so ein bisschen wie so ein Pattern Song wirkt oder so ein bisschen wie etwas, das so ein Preset hat, so bestimmten Hans Zimmer Akkordfolgen, die man mit Bond Songs assoziiert. Wovon Duran Duran sich in A View to a Kill noch ein bisschen losgelöst hatten mit ihrer Art von Phil Collins Schlagzeug und diesen Orchesterstreichern John Barrys im Staccato. Aber auf den Film gesprochen selber. Was mir noch am besten gefallen hat an A View to a Kill war die Besetzung von Christopher Walken als Bösewicht, der den tollen Bösewichtnamen Max Zorin bekommen hat. Und damit so ein bisschen auch, wie man sagen würde, Blaupause für seine späteren Darstellungen gelegt hat als Bösewicht. Er ist ja ein bisschen, ein paar Jahre später, 92, für den Batman-Film von Tim Burton, Batman Returns, nochmal als Max Schreck in Erscheinung getreten. Und er so ein bisschen so seine Rolle, ich glaube, damit ging es auch für Walken so als Weirdo los, so bestimmte Figuren zu spielen, die einfach total durchgedreht sind. Das ist in den Abel Ferrara-Filmen auch teilweise zur Geltung gekommen, in Ansätzen auch noch bei Tarantino. Das hat mir ehrlich gesagt noch am besten gefallen. Eine zweite Bösewichtin war Grace Jones, die ins Filmgeschäft hineingeraten ist. 85 war für Grace Jones ja ein sehr großes Jahr. Sie hat mit Slave to the Rhythm ihren bis dahin erfolgreichsten Song als auch Album herausgebracht, war vorher schon im Schwarzenegger-Film Conan der Zerstörer zu sehen und hat bei A View to a Kill in einer Nebenrolle ihren zukünftigen Liebhaber Dolph Lundgren kennengelernt. Ganz schön viele Namen und viel los, findest du nicht?
Ja, das war natürlich, abgesehen davon, dass jeder Bond-Film damals wie schon in den 70er Jahren fiebrig erwartet wurde, das hat sich ja niemals geändert. Da war aber das Thema, ist Roger Moore nicht viel zu alt? Das war ja sogar in den 70er Jahren schon Thema, bei Octopussy dann so.
Er hat mit 46 bei Live and Let Die angefangen, so spät haben sie ihn engagiert.
Ja, er war also eigentlich zu alt, als er begonnen hat, aber das wusste ja jeder und er erfüllte ja genau die Anforderungen an den Gentleman samt Selbstironie und einer gewissen Noblesse, auch durch Simon Templar natürlich und die zwei schon geübt, die es brauchte für Bond. Nun aber hat er selbst offenbar schon Zweifel, ob er vor allem körperlich all dem noch gerecht werden konnte. Er konnte sich noch aufrechthalten. Aber es war schon erschütternd, wie Grace Jones ihn ansprach.
Er musste doch den Eiffelturm hochrennen.
Ja, das auch. Und das nicht so recht glaubwürdig. Aber ne, vor allem fürchtete man um ihn, als Grace Jones ihn amazonenhaft ansprang, also in regelrecht mit den Schenkeln in Schwitzkasten nahm.
Das gab es bei Sean Connery ja auch in Diamantenfieber.
Der da hat war er dem auch aber gewachsen.
Bambi und wie hießen diese beiden? Ja, genau, der war dem noch gewachsen, ja. Da wurde er auch schon ein bisschen älter gewesen. Der wurde auch mit den Schenkeln in den Schwitzkasten
genommen. Ja. Aber ich glaube, der, sagtest du, 57-Jährige?
Der war da schon, ja. Ja, der ist 27 geboren, 85 oder, ja, 58 war er.
Also, aber daraus entstand eine gewisse Komik und der sinistre Christopher Walken sehr gut, der natürlich von da an fast nur noch Bösewicht war. Oder nicht Bösewicht, sondern
Gestörte.
Ja, und fast Psychopath und jedenfalls eine Schreckensgestalt und ein Schurke, ne, und undurchsichtiger Schurke auch, unheimlich.
Aber sein Plan war so blöd, sein Plan als Bösewicht in dem Film war, Silicon Valley zu zerstören. Und ich glaube 1985, gut, da gab es schon den Macintosh und so weiter.
Das war vorausschauend.
Ja, aber ich war damals so ein Kind und wahrscheinlich nicht Zielgruppe, aber ich habe sozusagen die Dimension des Ganzen überhaupt nicht erfasst, was es bedeuten könnte, wenn Silicon Valley zerstört wird.
Also das war damals gewagt oder es war eigentlich eine Metapher. Also, sie haben etwas gesucht, was ganz empfindlich und wertvoll ist und dann das war Silicon Valley. Damals wusste man noch nicht, was daraus würde. Aber so, das zeigt, dass der Drehbuchautor Bescheid wusste, für den Plot natürlich nicht von Bedeutung. Ich erinnere mich vor allem an die Rennbahn, also so das Adelsgestüt da und das Schloss und die Pferderennen. Also das ist eigentlich da eher gemächlich.
Das aufklappbare Pferd, ne? Das hat so irgendwie diesen Hinterteil, das so, nur das künstliche Hinterteil, wo dann was rauskommt, eine Rakete oder so.
Das hat ja auch etwas vom trojanischen Pferd, dann so wie man sich die Adelslandsitze außerhalb von Paris vorstellt. Also einerseits Paris, die Großstadt, Eiffelturm, diese Klischees und andererseits das Landleben und das alles ja etwas gemächlicher auf den älteren Roger Moore zugeschnitten. War dann, glaub ich, der vorletzte Film mit Moore?
Nee, war sein letzter.
Das war der letzte.
Danach kam gleich Dalton mit Living Daylight. Also, er hatte einfach keinen Bock mehr. Also ich finde, also seine körperlichen, ich will nicht sagen Gebrechen, aber sein Alter wurde ab spätestens Octopussy deutlich bemerkbar. Ich fand ihn noch relativ fit im Spy Who Loved Me und ich glaube, seine größten körperlichen Einsätze mit Schlägereien durch die Gegend geworfen werden und so weiter, eigenen Stunts zu machen, kam dann noch bei Moonraker.
Ja.
For Your Eyes Only von 81 war ja im Grunde genommen schon ein Willy Bogner-Film vor allen Dingen, den viele Stuntmen verdeckt durch Skimützen und so weiter, halt ihre Stunts machen konnten. Ich glaube, dass Roger Moore sich da schon ein bisschen ausgeklinkt hatte.
Mm. Ja, und auch sozusagen mental nicht voll anwesend war. Aber so dieses Blasierte und die Distanz zur eigenen Figur und auch zum Geschehen um ihn herum, das machte natürlich die Filme aus. Und er wurde ja, glaube ich, am häufigsten engagiert. Also
7-mal, heute,
auch Craig ist nicht häufiger und
ja,
oder Pierce Brosnan hat fünf oder sechs Filme gedreht.
Die Abstände zwischen den Bond-Filmen wurden ja auch unregelmäßig. Es gab damals ja das Gesetz, dass maximal 2, ich glaube einmal gab es 3 Jahre in der Ära Connery und Moore zulässig waren. Und wenn du alle 2 Jahre einen Bond-Film erwartest, dann kannst du natürlich auch 7 Filme innerhalb einer viel kürzeren Spanne zeigen. Ich meine, die Moore-Filme entstanden zwischen 73 und 85. 7 Filme in 12 Jahren. Und wir haben jetzt Daniel Craig, der 2006 zum ersten Mal angetreten ist, mit 5 Filmen in 14 Jahren. Ja. Also da hat man irgendwann auch keinen Bock mehr, weil die Zeitdauer einfach zu lang wird.
Die Filme wurden natürlich früher schneller gedreht und es vergingen kaum 2 Jahre zwischen den Filmen. Und das war der Rhythmus, an dem man sich auch gewöhnt hat. Außerdem gab es 1983 dann noch den späten Connery-Bond-Film Sag niemals nie.
Der hätte ja schon mit Bart auftreten müssen. Also ich fand, die 80er waren die Zeit, als Connery in ein Alter getreten ist, wo er rasiert mit Toupet einfach nicht mehr gut aussah. Das war ein optisch nicht schön anzusehender Film, soll aber auch tatsächlich, es gab ja dieses Konkurrenzjahr 83, Octopussy, Moore, offizieller Bond, versus Never Say Never Again, das Fireball Remake Connery. Und Connery hat auch tatsächlich ziemlich deutlich abgekackt. Was ich nicht unbedingt erwartet hätte, weil es war sein Bond-Comeback nach Diamantenfieber nach 12 Jahren. Nein,
man hätte es umgekehrt erwartet, ja. Oder ein Remis. Und wie ist deine Einschätzung der beiden Filme? Für welchen votierst du?
Also ich finde die Geschichte von Octopussy weitaus interessanter, weil sie den Ost-West-Konflikt mit einer Atomrakete der DDR, den Fabergé-Eiern und Indien, ich erinnere nur an diesen Bösewicht, diesen Khan, der irgendwie dieses Auge ist, im Grunde exotischer ist, aber die Inszenierung und ich mochte auch den Soundtrack von Never Say Never Again tatsächlich noch lieber. Brandauer mit dieser Art Computerspiele, wurde dieses Tischcomputerspiel in der Frühphase der Telespiele eingeführt. Er hatte letzten Endes dann irgendwie einen clevereren Umgang mit der Aktualität, als es Octopussy letzten Endes dann mit dem alten Roger Moore gewährleisten konnte. Ich selber fand es irgendwie cool, dass man irgendwie Westdeutschland auch mal gezeigt hat in einem Bond-Film. Das ist, glaube ich, der erste Bond-Film, der auch in Deutschland gedreht wurde. Aber ansonsten, so wie du gesagt hast, ich würde auch tatsächlich von einem Remis der beiden Filme ausgehen. Wir lenken jetzt weiter auf einen Film, den Arne vorstellen wird und der auch, wie wir beide finden, ein tolles Musikstück hat, das alle kennen. Und das machen wir jetzt einfach mal an. Das waren die Simple Minds mit Don't You Forget About Me. Das Lustige ist, es ist der größte Hit der Simple Minds, aber ich bin mir nicht sicher, ob jeder, der diesen Song heute noch hört oder kennt, überhaupt weiß, dass es das Titellied gewesen ist von John Hughes' Film Frühstücksclub alias Breakfast Club, der wiederum auch der größte Hit von John Hughes geworden ist. Für dich hat der Film auch eine besondere Bedeutung. Du hast ja auch schon mit Rolling Stone darüber geschrieben. Was macht für dich den größten Reiz des Films aus?
Na, ich habe den Film damals gar nicht gesehen. Ich habe ihn, anders als so viele in meinem Alter, zu der Zeit nicht gesehen, sondern erst später. Und dann allmählich begriffen, natürlich entwickelte es sich über Monate, als der Film in deutschen Kinos angelaufen war, dass er zu dem entscheidenden Jugendfilm jener Zeit wurde. Es gab allerdings andere vorher. Es gab natürlich Footloose, es gab Flashdance.
Ja, aber wer hat denn Footloose, Entschuldigung, das soll jetzt nicht macho-mäßig klingen oder so, hat Footloose wirklich, klar, er war ein großer Erfolg, aber das ist doch so ein bisschen Billy Elliot, I Will Dance mäßig gewesen, oder ein Mann, der unbedingt tanzen will, oder habe ich da was falsch verstanden? Das war irgendwie schon auch ein bisschen Camp.
Ja, ja, aber sozusagen natürlich in der amerikanischen Version, also von Billy Elliot wusste man eigentlich auch noch nichts, ne? So hat sich niemand gewundert. Nee, man kann sagen, in Flashdance wollten Frauen tanzen und sich und erfolgreich werden mit Tanz und nur Tanz und schwitzen und sich bewegen und mit Virtuosität zu Ruhm kommen. Jennifer Beals, so. What a feeling, Irene Cara. Und dann wurde versucht, mit Kevin Bacon in Footloose eine Romanze zu erzählen und aber einen Naturburschen zu zeigen eigentlich. Ein Arbeiter, einen aufstrebenden Jungen vom Land. Und das war Footloose. In Deutschland glaube ich nicht so erfolgreich und schon gar nicht wirkungsmächtig wie in den USA. In den USA war es zugleich etwas die Fortsetzung von Urban Cowboy mit John Travolta, also mit dem Reiten auf dem elektrischen Bullen und Deborah Winger, eine proletarische Geschichte. Und das war, glaube ich, der Versuch mit Footloose so etwas wie ein Tanz-Western über die Provinz zu erzählen. Nun aber bei Breakfast Club. Eine Geschichte aus dem Mittelwest, eine Geschichte von der Highschool, eine Geschichte über die Generation, die es damals war. Und vier prototypische Gestalten. Der schüchterne Kleine, der aufsässige Rocker in Jeansjacke oder Lederjacke und also der Verwegene und dann der Nette, Emilio Estevez, der Aufsässige, der Rebell ist Judd Nelson und zwei Mädchen, Molly Ringwald, die Rothaarige, der Wildfang, die sozusagen durchgedrehte, ausgeflippte, die Frau, die auch sehr gescheit ist. Und Ellie Sheedy als die Hübsche und die Moderate, die sie übrigens später in St. Elmo's Fire, davon wird dann die Rede sein, ich glaube 1986, es war auch 85.
Noch 85.
Mhm. Also Ellie Sheedy war genau die aparte Mädchen jener Zeit. Übrigens mit praktischem Kurzhaarschnitt.
Lag denn der Triumph von dem Breakfast Club nicht auch darin, dass dass er relativ nüchtern erzählt wurde und dass man nicht mehr davon, also dass man die in Anführungszeichen Highschool-Dramedy nicht mehr hysterisch erzählt hat, sondern Leute hat ausreden lassen und vor allen Dingen relativ ernst miteinander gesprochen hat, weil Highschool-Filme oder das, was man, spielt ja nicht in Highschool, spielt in der Bibliothek, Strafversetzung, aber dass das im Grunde genommen doch eigentlich ein Genre gewesen ist, dass es viel mehr Hibbeligkeit ausgezeichnet gewesen ist.
Ja, es fehlen sozusagen die sonstigen Schauwerte, also der Campus, die Basketballspiele, Football- oder Baseballspiele, es fehlen überhaupt die klischeehaften, also es fehlt die Anmache von Grease zum Beispiel. Es fehlt die Angeberei mit den Autos von dem Schulhof. So, all das wurde ausgespart. John Hughes hat es geschrieben, natürlich aufgrund seiner eigenen Erfahrungen. Ich glaube, er hat sogar das Highschool-Gebäude, in dem er zur Schule gegangen ist, nachbauen lassen. So realistisch wie möglich hat er den Kasten, in dem er in Minnesota, glaube ich, zur Schule gegangen ist, nachbauen lassen. Und er hat ein Kammerspiel gemacht. Also es gibt Autoritäten, es gibt den Schulleiter, es gibt den Lehrer und es gibt diesen Raum, diese Bibliothek, in die sie gesperrt werden. Sie müssen 8 Stunden ausharren oder so. Ich weiß gar nicht, jedenfalls können sie da nicht entkommen und versuchen es natürlich trotzdem. Und das ist eine Strafe, die ja wahrscheinlich gar nicht erlaubt war, so wenig wie es heute erlaubt ist. Und sie sind jetzt aber aufeinander angewiesen und zurückgeworfen auf diesen kleinen Klüngel. Und eigentlich ist es eine Situation, wie es sie im Film etwa in den 12 Geschworenen gibt. Menschen können den Raum nicht verlassen, kennen einander, also hier kennen sie einander ein bisschen, aber es haben die Jungs nichts miteinander zu tun und die Mädchen eigentlich auch nicht. Und die Verbindungen werden jetzt erst hergestellt oder so vermutete Animositäten werden entweder bestätigt oder dann aufgehoben. Und in diesem psychologischen Spiel der Annäherung und des Abstoßens innerhalb eines fast hermetischen Raums findet der Film statt. Ist also sehr geschickt gemacht, es braucht überhaupt keinen Aufwand, es braucht praktisch keine Außenwelt, man sieht nichts von der Stadt, die Eltern kommen nur am Rande natürlich vor.
Das ist fast schon ein revolutionärer Ansatz, dass du diese Teenagers, die, was man weiß, nur von Erwachsenen erwartet hättest, tatsächlich in einen Raum begibst und derart mit denen auseinandersetzen muss, dass sie, wie du auch gesagt hast, die Insignien dieses Teenagerlebens, wie eben halt irgendwie die Autos oder das Footballspielen auf dem Feld und so weiter, oder der Dialog mit den verständnislosen Eltern, dass es überhaupt keine Rolle spielt. Es war eine ganz neue Annäherung an 6 Figuren in einem ruhigen, in der Bibliothek sagt ja auch alles über sich an sich aus. Es ist einfach zur Stille verdammt.
Ja, also anders gesagt, Kammerspiel, Theaterspiel, könnte eine Theaterinszenierung sein, so dass der Film nahezu keine Schauwerte hat und der Film hat auch kaum Aktion. Es sind ja übrigens, du hast recht, es sind 6 Figuren, ich habe vorhin 4 gesagt, insgesamt sind es 6 Figuren, es gibt nur wenige Nebenfiguren, darunter natürlich den Lehrer und hier wird auch das Lehrpersonal oder die Autoritäten werden eigentlich nicht als Quälgeister und nicht als Reaktionär gezeigt, sondern eigentlich als schon libertinär und liberal agierende einigermaßen verständnisvolle Leute. Ich glaube, es gibt dann einen Ekel, also den bösen Lehrer, den es überall gibt. Aber eigentlich ist es eine Schule, ein Geist der Freiheit, wogegen natürlich eigentlich diese Strafe spricht. Aber es braucht natürlich einen Movens, um alles in Gang zu setzen und zu erklären, warum die denn da gemeinsam in dem Raum sind, dem sie nicht entkommen können.
Aber es ist kein Vater, der an die Tür hämmert, ja, wenn man es in Highschool-Komödien kennt, der sagt, dass man leiser drehen soll oder irgendwie. Das Mädchen liegt mit dem Telefon auf dem Bett und solche Geschichten, das gibt es da nicht.
Genau, es gibt nicht das Jugendzimmer, es gibt nicht den Hausarrest, also das entspricht ja sozusagen dem Hausarrest, aber sonst ist immer Stubenarrest. Ne, du musst zu Hause bleiben oder hast zwei Tage keinen Ausgang und dann wird durchs Zimmer Fenster geflüchtet und aufs Vordach gestiegen Steine und dann geworfen. In den Garten gesprungen. Und dass John Hughes das vermieden hat, das macht noch immer die Größe des Films aus, der zum Klassiker geworden ist, wie etwas weniger, aber doch auch eindrucksvoll St. Elmo's Fire, über den wir hoffentlich genauso wie über Teen Wolf beim nächsten Mal sprechen.
Genau.
Kommen wir jetzt zu einem Film,
den du vorstellst. Einen von mir, den ich jetzt mit einem Top-Song vorstellen werde, auf unserem super Soundboard. Achtung, los geht's. So, das war der Song Hearts on Fire von John Cafferty, den ich gewählt habe, weil ich finde, dass der Film Rocky 4 einen einzigen Vorteil hat gegenüber dem Film Rocky 3, den ich für den besten Rocky-Film halte, nämlich er hat den noch besseren Soundtrack. Rocky 3 hatte natürlich von Survivor Eye of the Tiger, den ja jeder kennt, der bekannteste Rocky-Song überhaupt ist. Ich finde, Rocky 4 hat mit der Summe an Songs das noch getoppt. Hearts on Fire ist dabei. Hearts on Fire ist von Kenny Loggins. Entschuldigung, habe mich vertan. Der allgegenwärtige Kenny Loggins, der auch Top Gun gemacht hat und auch Footloose, worüber wir gerade gesprochen haben, gemacht hat. Und es gibt so ein Sammelsurium von tollen Songs auf diesem Soundtrack. Dazu gehört auch wieder ein Survivor-Song, Burning Heart, als auch There's No Easy Way Out von Robert Tapperton. Weiß ich nicht genau. Und Living in America von James Brown, der da auch noch mitgemacht hat. Aber es ist ja nicht nur ein Soundtrack-Film gewesen, sondern ein Film, der viel über seine Zeit ausgesagt hat. Das ist der erste wirklich propagandistisch-politische Rocky-Film, den es überhaupt gibt. Man muss sich das Jahr 1985 vorstellen, natürlich als Jahr, in dem der Kalte Krieg noch sehr groß gewesen ist. Rocky boxt hier gegen Ivan Drago. Und die Amerikaner sind mit großem Selbstbewusstsein in die zweite Hälfte der 80er gestartet. Man denke nur mal an die, wie ich finde, immer noch besten Olympischen Sommerspiele aller Zeiten 1984 in Los Angeles, wo es nicht nur so Größen gab wie oder so Größenduelle wie Daley Thompson gegen Jürgen Hingsen oder Michael Albatros Groß, also sagen unsere Leute, sondern unter anderem auch den großartigen Rocketman, der, ich glaube, bei James Bond gab es auch, bei Feuerball oder bei You Only Live Twice, wo der Rocketman mit 30 Sekunden in seinem Raketenrucksack durch das halbe Stadion in Los Angeles geflogen ist. Also die Amerikaner haben so großen Aufwind gespürt mit ihren Sportfilmen, also mit den Actionfilmen, sodass jetzt Stallone sein viertes Rocky-Abenteuer in Angriff genommen hat, der bis dato auch erfolgreichste Rocky-Film gewesen ist, aber natürlich auch ein großer Quatschfilm, oder?
Ja, ist ein großer, spektakulär quatschiger Film. Ich konnte damals auch nicht widerstehen und habe nach zwei Wochen, wenn nicht noch in der ersten Woche, den Film gesehen. Aber es ist natürlich der erste Film, der so bar jedes Realismus ist und ganz und gar Fabrikation und auch den Kalten Krieg noch einmal exemplarisch nachgespielt hat. Und öliger denn je, muskulöser denn je, so maschinenhaft, die Auseinandersetzung. Natürlich wird gezeigt, dass Rocky eigentlich unterlegen ist. Ja, man billigt ihm zunächst keine Chance.
Aber er arbeitet sich in der Natur ab, während Ivan Drago die Steroide nimmt.
Genau, das ist der Unterschied mit Drago mit unerlaubten Mitteln und Rocky mit der alten. Also ich weiß gar nicht, ob die Schweinehälften vorkommen, aber eigentlich müsste er wieder auf Schweinehälften.
Nee, der trainiert ja. Es gibt in dem Film nur einen Kampf von ihm. Also Apollo Creed wird ja totgeschlagen von Drago. Er selber nimmt die Einladung nach Russland an und trainiert dann im Wald, indem er Holz hackt und Baumstämme durch die Gegend
schiebt. Und es liegt Schnee. Und es ist eiskalt.
Die Vollbart stehen lassen.
Ja, dann, ja, daran erinnere ich mich noch dunkel. Ich habe den Film, glaube ich, nie wieder gesehen. Wollte ihn auch nicht mehr sehen. Naja, aber damals doch gute Unterhaltung. Was es natürlich nicht mehr gab, die sozusagen die Milieu-Sozialzeichnung, die dann viel später wieder in dem Balboa-Film, in dem späteren, wie heißt der?
Ja, also es gab die Creed-Filme und die Rocky-Filme. Also das war, glaube ich, auch tatsächlich der letzte Rocky-Film, in dem er sein Leben als Millionär zelebriert hat. Und ja. Weltmeister gewesen ist. Also ab Rocky V, dem sehr schlechten Rocky V-Film, wurde er schon irgendwie zum Straßenkämpfer wieder. Und ich weiß nicht, ob er da schon von Adrian getrennt war oder ob sie noch mitgemacht haben. Es war der letzte Film, den ihn auf der Höhe gezeigt hat als Champion, der eigentlich nicht will. Und es ist natürlich immer dasselbe. Alle Leute warnen ihn. Die sagen, du kannst Ivan Drago nicht schlagen. Er ist zu stark, er ist der Russe. Und du wirst nach Moskau eingeladen. Und am Ende hält er dann, nachdem er Ivan Drago in 15 Runden besiegt hat, Stallone natürlich noch eine Rede im Ring, indem er sagt, irgendwie, wir können unsere Grenzen niederreißen, wir können uns vertragen und alle stehen ja auf und applaudieren, darunter auch das Gorbatschow-Lookalike. Also die Message ist da schon relativ klar gewesen. Mhm. Er hat die Russen ja noch ein zweites Mal besiegt in Rambo 2, da kommen wir vielleicht auch noch mal in einer anderen Sendung drauf zu sprechen, aber damit war seine Aufgabe erstmal erledigt.
Und es war ja auf beinahe schon absehbar Glasnost. Also Gorbatschow hatte schon begonnen und es dauerte dann nicht lange und es war von Glasnost, Perestroika die Rede und dann auch schon bald vom Ende des Kalten Krieges. Die Verhältnisse änderten sich, was auch erheblichen Einfluss auf Filme wie Top Gun hatte. Es gab noch zwei Jahre vorher Firefox von Clint Eastwood. Es gab noch Gorky Park mit Lee Marvin und William Hurt 4 Jahre vorher. U-Boot-Filme mussten dann anders gemacht werden. Es gab dann noch Crimson Tide und das änderte sich dann aber alles. Und das Russlandhaus 1990.
Ja. Naja,
so. Und dann nach 1991 konnten solche Filme nicht
mehr. Red Heat, Belushi und Schwarzenegger, da konnten schon zusammenarbeiten, die beiden, ne? Der nur gedreht wurde, damit Schwarzenegger mal einen Russen spielen darf.
Und das alles war dann nicht mehr möglich nach dem Ende der 80er Jahre. Und änderte auch das amerikanische Kino.
Ja, da würde ich sagen, behandeln wir Rocky IV als das, was es ist, ein kurz abzuhandelnder Film und lenken deswegen gleich weiter zu dem nächsten Film. Den wird Arne wieder vorstellen und der wird auch eingeleitet durch einen super Song. Und los geht's. And you can dance. Das war Madonna mit Into the Groove. Ein Song, der vorkommt in Desperately Seeking Susan auf Deutsch. Susan verzweifelt gesucht von Susan Seidelman. Ich bin ja großer Fan des New Yorks der 80er Jahre. Viele sagen, das ist New York der 70er, das Taxi Driver New York, das Brutalere, das Schmuddlerige, das Kriminellere war. Ich liebe ja diese Ed Koch Bürgermeisterjahre der 80er. After Hours von Scorsese, den Post-Punk. Ich mag das Disco-Feeling, es war trotzdem brutal. Man denke nur mal an New York, wie es in Ghostbusters 1984 gezeigt wurde, war natürlich eine Komödie, aber es war trotzdem eine brutale, vermüllte, dreckige Stadt, wo das Grauen einfach wirklich überall gelauert hat. Und Susan Seidelman als Regisseurin hat ja auch diese Ursprünge gehabt, kommt aus der Postbank-Szene und dem echten New York. Vielleicht kannst du da ein bisschen was zu deiner Einschätzung zu ihr erzählen oder welche Bedeutung der Film Desperately Seeking Susan für dich hat.
Ja, nicht zu vergessen stammte auch Madonna natürlich aus der Bohème der späten 70er, frühen 80er Jahre und hat jahrelang da gelebt. Es gibt da viele Dokumentationen darüber. Sie hat selbst immer wieder davon erzählt, war Tänzerin, hat alles versucht, um auch Sängerin zu werden, um sich zu qualifizieren, Fotos machen, also war eine Art von Model, hat viele Jahre, also bis zur ersten Platte und darüber hinaus so gelebt. Und zwar so gelebt, wie es die Bohemienne in dem Film Seek and Susan zeigt. Rosanna Arquette ist die andere Protagonistin und die eigentlich Hauptfigur sogar, nämlich eine etwas biedere oder eine sozusagen bürgerliche Frau, die ausbrechen will, während Madonna die Ausgeflippte, die in bescheidenen Verhältnissen frei und damit aber auch gefährdet, heute sagt man prekär lebende, Künstlerin ist. Und der Konflikt zwischen den beiden, die Gemeinsamkeiten zwischen den beiden machen den Film aus, der eine Schoolboy-Comedy ist, sehr, sehr gut gebaut und geschrieben. Seidelman war da schon eine einigermaßen renommierte Regisseurin, der man deshalb den Auftrag gegeben hat, weil sie Kurzfilme gedreht hat. Und auch eine der wenigen Frauen, die überhaupt einen so großen Film Mitte der 80er Jahre drehen konnten. Möglicherweise da schon mit der Unterstützung Madonnas, die durch Like a Virgin ein Jahr vorher ein Superstar geworden war. Auf einen Schlag. Und dann kam Into the Groove oder mit Into the Groove kam der Film oder umgekehrt. Und beides war erfolgreich. Der Film wäre möglicherweise erfolgreicher gewesen, hätte er Into the Groove geheißen und hätte viele Konzertszenen mit Madonna enthalten oder Videoclip-artig. Aber nein, der Film ist eine herrliche Komödie, ist überdreht, ist zugleich von einigem Realismus. Also ist quasi dokumentarisch, wie Susan Seidelman das New York zeigt, wie sonst nur Martin Scorsese in einem Film, über den wir auch noch reden werden in der nächsten Ausgabe, nämlich After Hours, die Zeit nach Mitternacht mit Griffin Dunne, einer der am wenigsten bekannten Filme von Scorsese, als er schon bekannter Regisseur war und der aber auch sehr leicht inszeniert ist und spielerisch eben diese Bohème des New York jener Zeit zeigt, das Nachtleben und die Surrealismen und immer wieder auch übrigens die Lofts. Und Loft war die größte Angelegenheit vielleicht im amerikanischen Kino der mittleren 80er Jahre. Man sieht die Lofts auch in St. Elmo's Fire. Ich habe gerade wieder St. Elmo's Fire für die nächste Folge gesehen und dachte, wie kann es sein, dass also auch jeder Student, Art Wohngemeinschaft manche, aber es sind riesige Lofts, die in einer Weise, wie man sie 30 Jahre später in der Wirklichkeit immer noch nicht hatte, viel Raum bieten und riesige Poster.
Ja, ich glaube, die Setdesigner oder die Regisseure waren einfach verliebt in die Vorstellung, überhaupt in Eden-Lofts drehen zu dürfen, wo man dann einen Blick auf die Skyline hat und so weiter. Ich erinnere nur an einen Film, der leider nicht in diesem Special vorkommen will, weil er von 1986 ist, nämlich Ferris macht blau. Ferris hat auch im Wald auch in so einem Superhaus gewohnt, fast schon so einem Batcave-artigen Gebilde, wo man sich auch fragen kann, wie können solche Schüler sich irgendwie so ein Ding leisten können?
Ja. Manche Schüler waren freilich reich. Es gibt auch das eine Mädchen in St. Elmo's Fire hat eine reiche Eltern. Also das ist eine Love Story, wie in Love Story, die reichen Eltern, entweder Industrielle oder so amerikanischer Adel und die Kinder, die sich davon befreien müssen, also die unterdrückt werden und die Eltern können nicht verstehen, weshalb die Kinder neben dem Studium sich sozial engagieren, in der Suppenküche arbeiten, weshalb sie Sozialanwälte werden wollen oder Ärzte und etwas für die Gesellschaft tun wollen oder sich verwirklichen wollen als Journalisten, Schriftsteller und so weiter. Also das ist der andere Topos, die reichen Eltern, von denen die Kinder sich aber emanzipieren wollen. Und das Loft ist aber die Lebensform jener Zeit, die behauptete Lebensform. Tatsächlich haben wahrscheinlich nie amerikanische Studenten in Lofts gewohnt, weder in Georgetown, Washington, noch gar in New York City. Susan verzweifelt gesucht ist ein Film, in dem die Behausungen auch nicht vollkommen realistisch sind, aber so, dass man sich wie auch in Scorsese's After Hours ungefähr die Lebensart vorstellen kann und diese Treppenhäuser, die Madonna noch Jahrzehnte später vorgeführt hat, diese Hauseingänge, diese Wohnungen wie Löcher, wie Verliese, die gab es tatsächlich und gibt es natürlich immer noch. Mhm. 15 Quadratmeter,
20 Stimmt. Quadratmeter. Wir sind in so einem Raketentempo durchgekommen, dass ich sagen würde, Arne, wir gönnen uns jeder noch mindestens einen Film, oder?
Jeweils ein Film noch, ja. Wenn du noch Musik hast.
Ich habe sogar noch Musik. Ich muss dann mein DJ-Pult hier ein bisschen ausnutzen. Ich würde sagen, für die nächste Sendung sparen wir uns, weil das gut zusammenpasst, After Hours als New York-Film auf, als auch als Los Angeles-Filme Into the Night von John Landis, als auch To Live and Die in L.A. von William Friedkin. Und ich leite über zum anderen Themenkomplex, den ich ganz kurz anreißen möchte, mit dieser Musik, die vielleicht nicht jeder kennt, die aber eine effektive Wirkung hat. Ja, ich weiß gar nicht, wer das komponiert hat. Das war auf jeden Fall die Titelmelodie des Films Return of the Living Dead, den Dan O'Bannon gedreht hat, den man vor allen Dingen kennt als Drehbuchautor von Ridley Scotts Alien und der entscheidend mitgearbeitet hat an John Carpenters Debütfilm Dark Star. Return of the Living Dead fasse ich zusammen mit dem Film Day of the Dead von George R. Romero, die beide 1985 ins Kino gekommen sind und so ein bisschen, ich will nicht sagen, wie ein Sargnagel fürs Zombie-Genre waren, aber die letzten beiden größeren Filme für sehr lange Zeit, bevor der Zombie-Film ein Revival in den Nullerjahren gefeiert hat. Return of the Living Dead wurde noch besser rezipiert als das vom Großmeister Romero dritten Zombie-Film Day of the Dead, weil Return of the Living Dead halt irgendwie zum ersten Mal tatsächlich die Komik sehr großspurig ins Zombie-Genre mit eingeführt hat, während George R. Romero mit Day of the Dead, einem Film, dem es darum geht, dass Soldaten und Wissenschaftler sich in einem unterirdischen Bunker streiten über Zombies, ziemlich abgekackt hat. Ich finde auch ein bisschen zu Recht, Romero ist ja sehr stolz gewesen auf diesen Zombie-Film und er hat gesagt, er hat mal in so einem Interview erzählt, manchmal, wenn er Auto fährt und seine junge Tochter den Film hinten auf dem Fernseher im Auto guckt und er nur die Dialoge hört, dann hört er auch dieses Kammerspielartige, wie groß das sei. Aber das Problem des Films ist tatsächlich gewesen, niemand will einfach gucken, wie Leute sich unter der Erde zanken, während oben die Zombies an einem Zaun stehen und nicht reinkommen. Also das Jahr 85 war für das Zombie-Genre ein sehr entscheidendes Jahr, weil danach erstmal viele Leute genug hatten. Adam, hast du Zugang zu Zombie-Filmen?
Na, fast gar nicht. Ich habe Day of the Dead später gesehen und zwar auf Video. Das war ja die Videoware der späten 80er Jahre, mittleren bis späten. Ich habe den Film eine Weile später gesehen. Von Romero hatte ich immer gehört. Also der Name wurde geraunt. Es gibt ja große Verehrer wie Bela B. von den Ärzten. Und ich hab mich nicht sehr für Horror und Zombie-Filme interessiert. Wohl John Carpenter-Filme gesehen. Aber allenfalls auf Video, weil es natürlich Jungs, wie man sagte, gab, die Filme immer ausgeliehen haben oder gesammelt haben und den durften sie gar nicht ausleihen. Wahrscheinlich waren wir 15, 16 Jahre alt. Und das war mir so fremd, dass ich es auch vergnüglich fand, aber ohne gefesselt zu sein. Also ich habe später einige Romero-Filme gesehen und das blieb mir immer äußerlich oder ich sah so das Gemachte, übrigens auch bei dem Video zu Thriller von Michael Jackson.
Das sehr gut aussehende Zombies hatte.
Ja.
Also wir haben Rick Baker und John Landis alle Arbeit geleistet.
Und der Schrecken hat sich mir da nicht mitgeteilt. Haben wir schon. Auf dem 13-Jährigen.
Ja, Michael Jackson fand ich ganz, ganz gruselig als Zombie, so ein bisschen wie Costa Cordalis.
Ja, aber
ich
die rote der Lederjacke.
Ja, die legendäre.
Also ein Zombie in roter Lederjacke. Ja. Also mir hat es keinen Schrecken eingejagt, aber obwohl das Video indiziert war, das durfte erst, glaube ich, nach 22 Uhr gezeigt werden.
Es ist interessant, dass du erwähnst, weil das Video kam ja sehr gut an. Es galt ja lange Zeit als bestes und aufwendiges Video aller Zeiten, erschien aber tatsächlich gerade mal ein Jahr vor dem Ende der Zombie-Ära. Also anscheinend haben Jackson und Landis das Video noch ganz ziemlich gut abgepasst. Ich finde es immer so ein bisschen albern, Feuilletonisten machen das ja immer, die Zombie-Welle, also sprich, wann beginnt der Trend oder woran liegt das, immer gerne anhand von politischen Ereignissen festmachen. Also das Revival der Zombies setzte ja schon vor The Walking Dead, der Fernsehserie von 2011, ein weit vorher. Also das ging ja irgendwie los mit 28 Days Later von 2004, glaube ich. Und dem Dawn of the Dead Remake von 2004 mit den rennenden Zombies. Und da haben viele im Fernsehen sich bemüht zu sagen, ja, die Nullerjahre, das ist die Zeit nach 9/11. Da spüren wir, dass die Sleeper oder dass die Feinde schon im Land sind und sich dann gegen uns richten. Ich finde das einfach extrem weit hergegriffen. Ich glaube einfach, dass sich Genrewellen, die ab-app und wiederkommen, einfach auch mit einer gewissen Sättigung zu tun haben, neuem Interesse, aber auch dem Zugang zu neuen Effektmöglichkeiten und der Tatsache, dass heutzutage immer weniger Filme ab 18 ins Kino kommen, auch in den USA, sondern immer, also auch für Jugendliche zulässig sind.
Ab 18 ist ja kaum noch vorstellbar, ist da durch Streaming kaum noch vorstellbar, also durch den allgemeinen Zugriff. Ich glaube, es gibt da so eine Art Kinder- oder Jugendsicherung bei Amazon und Netflix. Also jedenfalls, Kinder haben keinen Zugang, aber natürlich wird jeder Jugendliche, der 14 oder 15 ist, sofort knacken, wenn nicht der 10-Jährige. Aber damals hatten diese Prädikate oder hatten diese fürs Kino gültigen Regularien natürlich noch Bedeutung. Also war natürlich großer Unterschied, ob Film ab 12 war, Film ab 16 oder gar ab 18, was fast nicht vorstellbar war, was auch fast nicht vorkam.
Aber denk mal an die VHS-Einspielung, ja, wenn immer, ne? Diese Title Crawl kam, denken Sie daran, Ihren Kindern und so die Stimme, die das vorgetragen hat.
Dies
und so.
Ist keine pädagogische Empfehlung, aber genau das war es natürlich. In diesen Texten wird ja immer umständlich erklärt.
Klingt heute wie eine Diktatur, diese Texte.
Ja. Oder zunächst wird behauptet, es sei eben keine pädagogische Empfehlung oder es sei kein Diktat. Und im Folgenden wird es aber dann eigentlich umso schärfer formuliert. Es ist beinahe so, dass auf psychische, seelische Schädigungen verwiesen wird und jedenfalls muss auf eigene Verantwortung gesehen werden. Aber wir haben uns natürlich damals ins Kino gestohlen, auf eigene Verantwortung, in Filme, die ab 16 freigegeben waren, als wir 12, 13 und 14 waren, alle mal die Bond-Filme und Erwachsenenfilme wie The Killing Fields, bei denen das natürlich einen guten Zweck hatte, dass es so eine Einschätzung gab. Es gab übrigens aber kaum Jugendliche, die überhaupt einen Film wie Killing Fields zum Beispiel sehen wollten oder die Hitchcock-Filme, die damals noch mal ins Kino kamen, 84, glaube ich. Ich erinnere mich daran, dass ich jeweils etwas aufgeregt war und geschickt vorgehen musste. Aber eigentlich interessierte es an der Kasse niemanden.
Und die Bundesprüfstellen, ich sage nur, Rambo 3 hat 1988 das Prädikat besonders wertvoll bekommen. Also es gab teilweise Entscheidungen, Ehrungen, Auszeichnungen für Filme, die man gar nicht nachvollziehen konnte.
Ja, und es wurde noch damals darüber gestritten und es war sogar eine Angelegenheit der Kultursendung im Fernsehen, ob nicht etwa bei dem zweiten Rambo-Film, ob da nicht ein Prädikat angemessen sei, ab 18 oder wie das überhaupt möglich sei, dass Jugendliche einen solchen Film gucken müssen. Ne? Und das war bis hin zu Zeitschriften wie im Stern, wurde das weithin diskutiert.
Aber man muss sich die Entwicklung des Zombie-Films nochmal vor Augen halten. Also er war damals in der Schmuddelecke, meistens straight to Video. Video-Nasties, die ja in England noch eine große Bedeutung haben, also lauter indizierte Filme. Und heutzutage hat man das Gefühl, es gibt wieder fast zu viel Zombies. Also Brad Pitt spielt in einem Zombie-Film mit World War Z. Es gibt die immer noch ungemein erfolgreiche Walking Dead TV-Serie. Was glaubst du, woran liegt die Faszination der Zombies? Also für mich waren die Zombies immer so faszinierend, weil sie die Schwächen des Menschen aufgezeigt haben, weil sie halt relativ einfach zu besiegen sind, solange man achtsam bleibt. Also dass sie voraussetzen, dass der Mensch eine gewisse Achtsamkeit an den Tag legt und sich nicht überrumpeln lässt. Gleichzeitig entstehen ja die meisten Zombie-Probleme dadurch, dass das eingeschlossene Menschen, wie bei Day of the Dead, die Wissenschaftler und das Armee und die Armee, irgendwann die Zombies derart außer Acht lassen, dass sie sich selber halt irgendwie wie Tiere, wie eingezäunte Tiere halt irgendwie angreifen. Und dann doch irgendwann jemand halt die Zombie-Tür dann aufmacht. Also für mich waren die Zombies immer sowas wie so ein Sinnbild dafür, wie schwach wir Menschen doch sind, wenn wir auf uns selber gestellt sind, miteinander klarkommen müssen.
Ja, und auch so schwach, dass wir selbst zu Zombies werden könnten. Und oder in diesen Filmen sehr wahrscheinlich zu Zombies werden, wenn wir nicht aufpassen und den Zombies erliegen. Ja. Und dieses Schicksal, also das Untote, das er immer schon fasziniert hat, auch etwa bei Dracula und Frankenstein. Also der Gothic Horror hat auch die Zombies schon vorweggenommen, dass das Untoten-Dasein, was er da, da sozusagen das ewige Leben und das nicht tot sein können zum Schrecken wird. Und dass man dann eben nicht mehr in dem funktionablen, angenehmen, mehr oder weniger angenehmen menschlichen Körper ist, sondern dass man dem ewigen Verfall preisgegeben ist, ohne aber jemals sterben zu können. Und was ist das für eine Existenz, die sich so dahinschleppt und eigentlich nur der Vernichtung geweiht ist, also im doppelten Sinne nur zur Vernichtung taugt und selbst schon vernichtet worden, ohne aber Ruhe finden zu können. Also die ewige Unrast und das Fegefeuer, das ist das Schicksal des Zombies, das man vermeiden möchte. Und darin scheint mir der Schrecken zu liegen, der allerdings natürlich dann abgemildert wird, wenn man immer sieht, dass vor allem in Walking Dead hat es mich sehr gestört am Anfang, dass immerzu mit dem Baseballschläger oder mit dem Straßenschild auf die Zombies eingeschlagen wurde, ne? Immer so zwei, drei Schläge oder mit einer Schaufel und dann wurde auf die eingeprügelt. Also es gibt keinen Charakter der Zombies, ihnen wird kein Schicksal zugestanden und sie werden immer so achtlos beiseite gehauen und wenn man nur genügend Kraft aufbringt, dann kann man sie erledigen.
Ja, das mit dem Schicksal ist interessant. Also es gibt ja den Richard Matheson-Roman, den du sicher auch kennst, Ich bin Legende, in der völlig am Ende, als sozusagen die Vampir-Zombies die Weltherrschaft übernommen haben, völlig klar ist, dass sie jetzt das größere Anrecht haben, auch nach Darwin halt irgendwie die Population zu stellen und der Mensch an sich, der eben kein Zombie ist, der einzige Überlebende, dann halt zur Legende wird. Und das wird bei guten Zombie-Filmen, was Walking Dead als Serie nicht ist und Day of the Dead auch nicht ist, halt auch nochmal aufgeworfen. Warum betrachtet man vielleicht das Ganze nicht anstelle eines Virus oder einer Krankheit auch tatsächlich als Evolution, die vielleicht dazu führt, dass die dümmeren Lebewesen überleben, aber halt dann letzten Endes halt auch die stärkeren, weil sie haben die größere Lebenskraft, die sind schwerer auszuschalten.
Ja, wer wollte das entscheiden? Also das ist natürlich sozusagen philosophisch auch ein gefährliches und glitschiges Terrain, darüber nachzudenken, auch im Sinne von Darwin. Aber zugleich ist es natürlich unendlich faszinierend, wie sagen wir Faust, ne? Also von ähnlicher metaphysischer Dimension. Und dann kommt aber noch der Trash hinzu, also hat es ein eigenes Genre herausgebildet.
Ja.
Aber über welchen Film könnten wir jetzt?
Anne, du kannst hier noch einen aussuchen. Also wir können auch gern noch die, was wir vorhin angesprochen haben, die LA New York Connection mit den Filmen After Hours, To Live and Die in LA nehmen. Oder wir haben ansonsten, was hast du noch auf deiner Liste drauf? Back to the Future. Können wir auch nächstes Mal machen, Back to the Future. Haben wir vielleicht noch mehr Kraft für den großen Film?
Jetzt haben wir natürlich die Hörer irritiert und
verraten.
Zugleich freuen sie sich jetzt schon auf die Folge demnächst mit Back to the Future.
Dann den Goonies.
Sprechen wir jetzt über To Live and Dead Die. Nein, To Live and Die in L.A.
Ja.
Also Leben und Sterben
In Los Angeles. Und nicht zu verwechseln mit Kopf über in die Nacht von John Landis, Into the Night. Und da haben wir nämlich auch einen Song, den wir euch nicht vorenthalten möchten. Den mache ich eben an. Ja, man hat zuerst an der Gitarre erkannt und anschließend an dem Gesang, das war B.B. King mit dem Song Into the Night zum gleichnamigen John Landis Film mit Jeff Goldblum und Michelle Pfeiffer. Into the Night war genauso wie To Live and Die in L.A. von William Friedkin ein sehr großer Los Angeles Film. Dann haben wir noch den großen New York Film After Hours, über den wir jetzt auch noch reden. Anne, ich fand ja interessant bei Into the Night von John Landis, wir haben auch schon darüber gesprochen, da wurde 1984 gedreht und Los Angeles hatte diese große iranische Community, man nennt sie auch Tarantulas. Und die Bösewichte in dem Film werden auch von so Schar-Anhängern gespielt. Die sind ja alle nach der Revolution 1980 nach Kalifornien geflüchtet. Und es gibt so teilweise wirklich so skurrile, lustige Szenen, in der halt die Bosse, die Iraner miteinander verhandeln mit den Amerikanern und die Schergen, einen von den Iranern wird auch von John Landis selber gespielt, dann in so einem Nebenraum sitzen und dann immer in so Einbindung gezeigt werden, wie die so genüsslich nach und nach so eine Schale Pistazien lernen. Also so ganz niedliche Klischees über die Iraner. Ich kann da ja selber auch mitreden, weil ich halber Perser bin. Und das hat mich dann schon irgendwie so ein bisschen beeindruckt. Der bessere Film ist natürlich To Live and Die in L.A.
Ja, das ist ein sehr... Also wurde damals immer als kalter Film bezeichnet, kalter Thriller. Ein Film, in dem es tatsächlich um die Technik geht, Banknoten zu fälschen. Und Willem Dafoe spielt jemanden, der das virtuos und konsequent betreibt. William Peterson ist der Detektiv, der Polizist, der ihn jagt. Also eine Klischeefigur eigentlich, dem Gangster immer unterlegen, der eine Herkulesarbeit verrichtet, in Los Angeles immer einen Schritt zu spät kommt und dem Verbrechen eigentlich ausgeliefert ist, was natürlich bei Friedkin typisch ist, dessen Sympathie eigentlich Willem Dafoe gehört und dessen Fälscherwerkstatt, was ein riesiger Hangar in den Außenbezirken von Los Angeles ist.
Unglaublich, dass er danach Platoon gemacht hat, ne? Also Dafoe. Ja. Eine totale gegensätzliche Rolle, ne?
Ja. Ja, wobei Dafoe natürlich alles spielen kann, aber Dafoe hätte sicher nicht den frustrierten Detektiv, den Peterson spielt, nicht sehr charismatisch spielen können. Aber Peterson ist insofern genau richtig, als er das Mediokre dieses Polizisten zeigt und dessen Verzweifeln an den Umständen, das Glamouröse ist eigentlich das Fälscherhandwerk. Und der Professionalismus, der größere Professionalismus von Willem Dafoe. Es ist nicht die Polizei, die Dinge regelt, sondern es sind die Gangster bei allen Schwierigkeiten, auch mit Drogen, Kriminalität
und so weiter. Ja, die Cops ja selber ja auch Dreck am Stecken haben. Ja, also, er hatte das schwierige Ende. Ich finde das Ende ja nicht wirklich gelungen. Wir können es ja spoilern, Peterson stirbt und wird erschossen und sein Kompagnon, sein Kollege wird dann in den letzten Einstellungen gezeigt, also vorher ein nice guy, aber inzwischen auch recht schlecht gespielt, als korrumpierter Typ, der mit neuer Lederjacke und Sonnenbrille jetzt zeigt, dass er selber auch in die Fälscher-Szene mit einsteigen wird. Das wirkt auf mich wie so ein schlecht gelungener Nachhall von Friedkins Cruising-Film, der am Ende ja auch mit der Ambivalenz spielt, in der nicht ganz klar ist, ob Pacino sich nicht derart angezogen fühlt durch die Szene, dass er auch zum Mörder werden könnte. Ich fand das irgendwie nicht gut. Also bei Cruising noch okay, aber ich fand To Live and Die in L.A., dieser Hayopai am Ende, der dann irgendwie mit Sonnenbrille und Lederjacke irgendwie zeigen soll, dass er jetzt ein Kleinstrich-Ganovi geworden ist, finde ich irgendwie komisch.
Ja, also Friedkin ging es offenbar darum, schon in den Filmen der 70er Jahre mit die Ambivalenz darzustellen, die Dichotomie von den vermeintlich Bösen, den vermeintlich Guten und die Schemata aufzulösen und die Klischees, in einem Zwielicht, in dem sich auch die Sympathien umkehren, die Sympathien auch des Regisseurs, eine spannende Umkehrung sozusagen insofern ist, als auch der Zuschauer die Sympathie anders vergeben muss oder nicht genau weiß, zu wem er eigentlich halten soll. Das ist auch wie manchmal im Western, ja, der mit dem schwarzen Hut ist vielleicht nicht ganz und gar der Böse und der mit dem weißen Hut ist nicht nur gut. Und Friedkins Filme waren auch nicht mehr sehr erfolgreich in den 80er Jahren, weil der Zweifel des 70er-Jahre-Kinos vorbei war. Und Filme wie Top Gun preschten natürlich in eine ganz andere Zukunft.
Aber er hat natürlich die Herausforderung, mitzuhalten als Action-Regisseur insofern noch angenommen, als dass er tatsächlich zum ersten Mal seit Brennpunkt Brooklyn wieder so eine Autoverfolgungsjagd inszeniert hat. Diesmal war sie ja anders, ne? Also bei French Connection hast du ja diese Hochbahnverfolgungsjagd gehabt und bei To Live and Die hast du ja sozusagen der Autoverfolgungsjagd in einem der schlimmsten Moloche überhaupt inszeniert, nämlich dem Straßennetz, dem Highway-Netz rund um Los Angeles. Und da hat er ganz andere logistische Voraussetzungen haben müssen, nämlich die Sperrung natürlich als Drehort, als auch die Ausfahrten und den Stau und so weiter anders zu nutzen. Ich finde sogar die Verfolgungsjagd von To Live and Die Los Angeles fast noch überzeugender als die vielgerühmte Springfield Brooklyn.
Vielleicht etwas weniger spektakulär, weil es eben kein unmittelbares Stadtgelände ist, aber der Film ist so topografisch so aufregend, weil er die Aquädukte, das Entwässerungssystem und halt auch die trockenen Kanäle und Abwasserrinnen in Los Angeles zeigt, auch die Brücken und so. Also entlegene, wüstenartige Orte. Chinatown handelt ja zum Teil auch davon, dass die Stadt so trocken ist. Woher kommt eigentlich das Wasser? Das muss herbeigeführt werden. Und To Live and Die in L.A. zeigt die Hitze der Stadt, die eigentlich ständig austrocknet, die Sonne brennt und alles ist in diese Farben getaucht.
Ja, die Kanäle sind ja auch ein super Sinnbild eigentlich, ne?
Ja, auch. Ja, klar.
Es trocknen
auch Geldkanäle aus und es werden auch Leichen da entsorgt. Und wenn das Wasser dann abgelassen wird, so wie in einem Patricia Highsmith-Roman, dann kommen die Leichen zum Vorschein. Und überhaupt all der Unrat und all das, was von der Stadt verdrängt wird. Und das zeigt Friedkin in dem Film. Das ist vielleicht sogar neben der Geldfälscherei und wie genau gezeigt wird, wie kalibriert wird und wie diese empfindlichen Kopierapparate die Banknoten herstellen. Also das ist wie immer bei Friedkin ganz akribisch, dass ein Handwerk, eine Technik gezeigt wird, Handgriffe, Maschinen, Technik. Und wie wird etwas verfertigt und wie funktioniert dieses Abwassersystem in Los Angeles?
Aber ist das nicht erstaunlich, wie handwerklich sicher er in solchen Momenten ist, während er in anderen, mir ist eine andere Szene aus dem Film noch in Erinnerung geblieben, die völlig absurd erschien. Ich weiß nicht, ob die auch in South Central angelegt war. Es gibt so einen Ruhemoment, in dem von rechts nach links, fast in so einem Dreiergang, so wie bei Genesis We Can Dance, wie so ein Gang, drei Gangmitglieder, Afroamerikaner ins Bild laufen, wie in Zeitlupe, und so ein Ghetto-Blaster, also fast so aus dem Breakdance-Milieu, auf der Schulter tragen. Das wirkt so fremdkörperartig, als hätte Freakins überlegt, okay, die Community dort ist sehr groß, wir müssen die integrieren. Ja. Ansonsten spielt Schwarz überhaupt keine Rolle in dem Film. Das sieht aus wie ein schlechter Videoclip.
Aber es gibt Breakdancer und es gibt Homies mit Ghetto-Blaster.
Als wäre das nötig für Los Angeles gewesen, für sein Los Angeles. Ja. Als hätte Woody Allen das gemacht für New York.
Ja, das konnte er sich ja wahrscheinlich gar nicht vorstellen. Also das war nicht seine Welt. Er hat in den 60er Jahren, Mitte 60er Jahre, die Monkees da gedreht, die Monkees-Serie.
Friedkin hat die gemacht?
Ja, Friedkin hat daran gearbeitet. Mhm. Und hat einzelne Folgen inszeniert. Und kam als Dokumentarfilmer aus Chicago, glaube ich, nach Los Angeles und hat dann an der Monkees-Serie gearbeitet. Das waren seine Anfänge und hat Auftragsarbeiten gemacht. Also kannte die Stadt, aber ich glaube, es ist ihm damals, ist ihm auch die Rockmusik fremd geblieben, die Hippie-Szene. Ne? Damit hatte er nichts zu tun. Er hatte auch vollkommen andere Filme gedreht. Er kannte die Leute, aber er gehörte sicher nicht zu denen, die um Warren Beatty und Peter Fonda und Dennis Hopper und um die Produzenten jener Zeit herum, Jack Nicholson und Bob Raffleson, sich angeordnet haben. Ist einen anderen Weg gegangen und die Fremdheit merkt man auch in diesem Film, der dafür, dass er von dem Erfolgsregisseur Friedkin der 70er Jahre gemacht worden war, der noch Jahre zuvor Cruisin auch schon kein sehr pekuniär erfolgreicher Film, auch bei der Kritik etwas umstritten. 1984 war Friedkin sicher nicht einer der Regisseure, die dann das Jahrzehnt bestimmten, also nicht mal so wie Scorsese und schon gar nicht wie Spielberg, Robert Zemeckis, der dann kam.
Das ist ein gutes Stichwort.
Und Tony Scott.
Mhm. Mit Scorsese, über den wollen wir nämlich auch noch mal kurz reden. After Hours, ein Film, der in seiner ja, Bibliografie eigentlich relativ unterbewertet wird, der uns beiden aber ganz gut gefällt, aber seinerzeit kein großer Hit war. Ich glaube, ich habe schon mal darüber gesprochen, aber mich hat er am meisten über diesen New York-Film beeindruckt. Jene Szene, die ich bestimmt schon mal zitiert habe, als Griffin dann beschließt, so wie es in jedem klischeehaften Film über New York vorkommt, wenn er kein Ticket hat für die U-Bahn, einfach über das Drehkreuz zu springen, so wie es jeder macht, Michael Jackson Bad Video und so weiter. Und dann augenblicklich, was man nicht sieht, aber es ist halt sehr schön gefilmt, augenblicklich vor einem Polizisten landet, mit den Füßen direkt vor seinen Füßen, und der Cop ihm gleich sagt, ja, was war das denn für eine Idee? Also, dass Scorsese gezeigt hat, dass sein New York halt auch jenseits dieser Klischees, auch wenn er mit Klischees spielt, halt nicht zu zeigen ist, fand ich schon eine tolle komödiantische Leistung auch.
Ja, und von Scorsese hat man diesen Film nicht erwartet. Es hieß dann in den Besprechungen, ich erinnere mich daran, 85 in Deutschland, das ist dieses abgedrehte und unbegreifliche, skurrile, gefährliche, brodelnde, dieser Schmelztiegel New York City. Nun konnte man den Film wahrscheinlich damals gar nicht anders rezipieren. Man kann es auch heute nicht. Heute wirkt manches niedlich. Jahre später kam dann Bonfire of the Vanities mit Tom Hanks, die Verfilmung des Romans von Tom Wolfe. Und da war es eigentlich alles schon vergangen. Also der Film kam zu spät. After Hours kam genau rechtzeitig. So, natürlich dachte man da an Mean Streets. Was ist passiert seit Mean Streets? Wo sind die Gestalten, an die wir uns gewöhnen? Wo ist Harvey Keitel, wo ist Robert De Niro? Kam gar nicht vor. Sondern der burleske Bursche Griffin Dunn, kein bekannter Schauspieler,
Star, genau.
Ein bisschen niedlich.
Sandra Bernhardt hat auch mitgemacht.
American Werewolf ein paar Jahre
Genau, vorher. American Werewolf war ja auch eine Nebenrolle.
Aber kein Star ist auch keiner geworden. Gibt eine verwandtschaftliche Beziehung zu John Griffin Dunn, der mit Joan Didion verheiratet war, ein amerikanischer Autor.
Naja, und seine Schwester, das ist eine ganz traurige Geschichte, seine Schwester, du weißt nicht, wie sie heißt, die bei Poltergeist mitgemacht hat,
ja.
Die wurde von ihrem Freund ermordet.
Ja.
Wenige Jahre nach, oder kurz nach
dem
Poltergeist.
Ja, schrecklicher Mord.
Ganz tragisch, ja. Tragisch beeinflusste Familie. Und, ja, genau. Griffin Dunn hat da, glaube ich, dann seine erste Hauptrolle gemacht. Sandra Bernhardt macht ja noch mit,
ja.
Der man irgendwie angemerkt und angesehen hat, dass sie keine Profischauspielerin ist, sondern aus dem Künstlermilieu stammt, aber irgendwie auch nicht wirklich sympathisch wirkt. Also wirklich so ein bisschen wie so eine, ja, wie soll man sagen, wie eine Künstlerin, die den Film nach ihren einigen Sätzen versucht umzukrempeln auf ihre kurze Minirolle hin.
Ja, sie war immer outriert und ist in einigen Filmen jener Zeit, übrigens auch in Scorsese's King of Comedy, 3 Jahre vorher aufgetreten. Und also immer die Schräge vom Dienst sozusagen, bevor Alan Barkin eine Weile es war. Und immer befremdlich und immer, aber hat einmal alles an sich gezogen. Also sozusagen selbst Freak und Freak Magnet.
War bestimmt total schwer, mit der zu drehen.
Ja.
Mag man sich gar nicht vorstellen.
Möglicherweise, aber hat natürlich diese Filme geprägt und noch bis in die frühen 90er Jahre hat sie immer solche Nebenrollen gespielt und meistens Künstlerfiguren und etwas einschüchternde, wilde Frauen.
Welchen Antrieb hatte denn Scorsese wohl, diese Geschichte eines relativ gut situierten Anzugträgers zu erzählen, der in die Unterwelt Manhattans abtauchen muss, um dort von Szenetypen nach und nach fertig gemacht zu werden? Also man kann natürlich an den King of Comedy denken, den Film, den er davor gedreht hat, in der es auch der mittellose Kellerkomiker Rupert Pupkin ist, der sich abarbeitet an seinem Idol Jerry Lewis, Jerry Langford, und sozusagen auch dem Reicheren ans Bein pinkelt. Aber was glaubst du, welche Intention hat es ausgerechnet Scorsese im Jahr 85 nach seinem ganzen New York-Film, diese Geschichte des Falls, des Runterfallens eines gut situierten Bürgers zu erzählen?
Ja, man hatte ihm wohl das zugetraut oder vielmehr ihm das anvertraut. Man glaubte, wenn das jemand kann, dann er.
Ach, war das keine eigene Idee, das
nicht,
zu machen?
Ich glaube, dass man ihm das angetragen hat. Ich bin nicht sicher, aber man hat ihm sogar Color of Money angetragen, 2 Jahre später. Und es war auch so, dass er Studiofilme drehen wollte und musste. Also bei Color of Money hieß es, nachdem der vorige Film, also die Zeit nach Mitternacht, nicht viel Geld eingespielt hatte, war er darauf angewiesen, dass ihm ein Studio im Material gab. Dann wurde das Drehbuch zu Call of Money geschrieben, dann bekam er Paul Newman und Tom Cruise. Und damit hatte er nicht sehr viel Freiheit. Aber er hat diesen Film dann gemacht und auch zum Erfolg gemacht. So, und After Hours war sicher ein Film, den ihm jemand vorgeschlagen hatte. Und er hat dann zugegriffen, weil er natürlich wusste, dass er die Schauplätze inszenieren könnte, dass es mit dem Tempo inszenieren könnte. Diese Klischeevorstellung, der Geschäftsmann, der immer feste Arbeitszeiten hat und seiner Arbeit nachgeht, nur das Büro kennt und im Taxi hin und her fährt oder mit dem eigenen Auto und Tiefgarage kennt oder Hochgaragen, der gerät jetzt in den Bauch der Stadt und in die Straßen abseits und in die Zeit nach Mitternacht. Und was passiert denn da? Der kennt die Clubs nicht, er kennt die Bars nicht, er kennt die Musik nicht, er kennt die durchgedreht nicht, die Prostituierten nicht, die kleinen Gauner und so weiter.
Weißt du, es gab in der IMDb tatsächlich auch, also als die Message Boards noch aktiv waren, mehrere Beiträge, die sich darum gedreht haben, wie viele der Clubs, die da gezeigt werden, auch tatsächlich existiert haben. Mhm. Und viele, die gesagt haben, ja, ich bin New Yorker, ich kenne die Ed Koch-Jahre und so, die haben alle gesagt, ja, das war relativ gut gemacht. Also diese Clubs, die gab es ja da wirklich, die Keller und so weiter. Und alles Downtown in Manhattan sei so gewesen.
Ja, und da entspricht dieser Film ungefähr Desperately Seeking Susan, auch einigermaßen authentisch und auch damit dem Hollywood-Kino jener Zeit entgegengesetzt, sozusagen als das New York-Kino. Es gab also keine vollkommen unabhängigen Filme natürlich, nicht dokumentarisch. Aber es gab noch immer so Filmemacher, die dort gearbeitet haben, wie natürlich Woody Allen, über den wir in der nächsten Ausgabe sprechen, nämlich über dessen Film ja. Purple Rose of Cairo, der damals sehr beliebt war. Heute wird nicht mehr oft von ihm gesprochen, aber damals war das eine niedliche Idee, dass jemand von der Leinwand herabsteigt. Eine Figur aus einem Film, nämlich der zu einem Stummfilm, glaube ich, der 20er, 30er Jahre und dann in der Gegenwart durch den Kinosaal geht und in die Wirklichkeit hinein, Jeff Daniels mit seinem Tropen.
Hanne, mich würde mal interessieren, also After Hours war kein Erfolg. Wie kam denn Michael Jackson dann dazu, nach After Hours, wie war es nur ein zeitlicher Zufall, Scorsese für das Bad-Video zu engagieren? Also er hat ja normalerweise, Michael Jackson hatte damals die Star-Power, nur mit den Angesagtesten zu drehen. Mit Spielberg hat es nicht geklappt, aber er hat John Landis, den er von American Werewolf her mochte, für ein Thriller-Video bekommen. Das Bad-Video ist doch nicht wirklich gelungen. Also wenige haben überhaupt noch diese erzählerische Episode, den ersten Teil, den Schwarz-Weiß-Part im Sinn, mit Wesley Snipes, glaube ich, der da noch mitmacht, wo es um Gang geht und wer ist bad und so weiter. Alle denken natürlich an dieses, was auch von After Hours inspiriert gewesen sein könnte, an dieses Untergrund-Video in Farbe, in der Michael Jackson diesen Kettenanzug trägt, für der in jedem Ghetto Amerikas verprügelt worden wäre. Also wie kann, also wenn so ein Kasper damit durch South Central gelaufen wäre. Mm. Also ich meine, wie ist denn Scorsese, ich meine, ich weiß es nicht, aber wie kam wohl diese Verbindung zustande und wieso hat Scorsese so ein Anti-New York-Video dann gedreht? Mm.
Na, jemand wird die Verbindung hergestellt haben. Jackson wollte den Besten oder das Management wollte den Besten und einen der berühmtesten allemal. Und Scorsese hat es gemacht. Scorsese fühlte sich ja spätestens seit The Last Waltz, den Film über den Abschied von The Band, der Rockmusik verpflichtet, eigentlich schon viel früher. Es ist lauter Musik in Mean Streets, in seinen frühesten Filmen schon, Rolling Stones Musik, Soul Music, die Musik, die aus den Fenstern von Little Italy erklang, an die er sich erinnert aus den 60er Jahren. Überwiegend Girlgroups und Soul und früher Rock'n'Roll und Doo-Wop. Und dann später hat er ja so viele Filme, er hat Shine a Light von Rolling Stones inszeniert, er hat Bob Dylan Filme zumindest geschnitten und den großen Dokumentarfilm über George Harrison, also da und bei den Dylan Filmen vor allem Schneiderarbeit zusammengestellt, aber jeweils offiziell Regie Martin Scorsese. Und war sozusagen vom Fach. Nur, was ihm ganz fremd war, sowohl die Person Michael Jackson als auch die Musik zur Zeit von Bad oder überhaupt die Musik von Michael Jackson. Aber Scorsese kann vieles, hat ein Verständnis für Rockmusik, für Popmusik, auch für Soul, überhaupt für populäre Kultur. Einer der ersten großen Regisseur, einer der wenigen großen Regisseure, die sich darauf vollkommen verstehen und die Musik so einbauen. Bis heute besorgt ja Robbie Robertson die Musik schon bei Color of Money, also seit mehr als 40 Jahren. Die beiden sind befreundet. Und Scorsese ist auch immer zu Konzerten gegangen und hat gegenwärtige Musik verfolgt. Wenn man an Color of Money denkt, dass in einer ganz langen Szene im Billardsalon One More Night von Phil Collins, damals gerade ein halbes Jahr ein Hit, dass das immer da erklingt.
Ja, aber das kann Scorsese sich doch nicht selber. Also man bringt ja Phil Collins, wir mögen ja beide Phil Collins, aber man bringt ja Scorsese nun wirklich nicht mit Phil Collins in Verbindung. Es muss doch so einen Soundtrack-Spezialisten gegeben haben, der auch nach der Kompatibilität mit den Charts geguckt hat oder nach den besten Verwertungsmöglichkeiten.
Ja. Das war sogar Robbie Robertson, der ja wiederum auch keine Verbindung zu Phil Collins hat, wohl aber zu Werewolves of London von Warren Zevon. Eric Clapton, ich glaube, man weiß nicht mehr, Wonderful Tonight oder Layla, gibt es auch in dem Film. Und es gibt auch etwas Score-Musik, aber sehr, sehr lang und mindestens zweimal wird One More Night. Aber das lief natürlich in solchen Kneipen, in denen auch Billard gespielt wurde. Und es seichte da vor sich hin. Und das ist ein interessanter Kontrast zu der Derbheit und der Schmuddeligkeit und in dem Realismus des Films Underarten. Und wahrscheinlich ist das Glaubwürdige, wenn man in so eine Kneipe geht, in der Paul Newman im Kamelhaarmantel an der Bar sitzt und Tom Cruise spielt den Zampano hinten beim Billard und die ganze Zeit hört man One More Night. Ne? Also das war der Realismus der mittleren 80er Jahre.
Und der Beginn der Star-Strecke von Tom Cruise. Ne? Also zuerst Legende, Ridley Scott, den wir am Anfang hatten, dann kam Scorsese und andere. Aber wir wollen jetzt noch ein paar Filme aufsparen für die nächste Sendung. Ein paar haben wir ja schon verraten. Es wird sicher um die Goonies gehen. Also Purple Rose of Cairo von Woody Allen und natürlich auch um den Film, den viele als den Film des Jahres 1985 bezeichnen, Zurück in die Zukunft von Robert Zemeckis. Aber es wird auch noch andere Überraschungen geben, es lohnt sich auf jeden Fall einzuschalten.
Und ein Hinweis, bevor wir schließen, an die Hörer, falls jemand, wir werden demnächst über das Jahr 1986 sprechen, die Filme von 1986, falls also Hörer Vorschläge haben für dieses Jahr, bitte einreichen. Wir haben zwar schon eine Auswahl, aber würden gern Filme ergänzen, die gewünscht werden.
Auf jeden Fall. Schreibt uns und natürlich auch, wenn ihr Fehler entdeckt habt, weil wir reden ja mal sehr lange und manchmal haben wir Zuordnungen gemacht, die vielleicht nicht korrekt waren. Also schreibt uns, kommentiert das und so weiter und wir hören uns beim nächsten Mal. Haut rein.
Bis dann.
Tschüss.